Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Und ich freue mich auf eine Frau, die die schönste Antwort auf Europaskeptiker hat, indem sie sagt, wir schütten die Gräben mit Noten zu. Denn sie hat das Musikfestival Young Euro Classic erfunden und ist seit Jahrzehnten als Kulturvermittlerin unterwegs. Herzlich willkommen, Dr. Gabriele Minz.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Die Gräben zwischen Europa-Fans und Europa-Verächtern sind tief. Wie können Noten eine Brücke bauen?
Ja, also so ganz so simpel ist es nicht. Aber ich glaube, dass wenn man sich mit Europa beschäftigt und damit auch mit der europäischen Musiktradition, dann weiß man, dass diese europäische Musiktradition sozusagen überall in der Welt inzwischen Fuß gefasst hat. Also wenn man das mal despektierlich beschreibt, es ist ein großer Exportschlager. Es ist eine Werbung für die Europa, für die Idee Europas. Also Einheit in Vielfalt.
Übermorgen geht es mit dem Exportschlager hier in Berlin los. Wie hoch ist Ihr Puls?
Ja, ich bin tatsächlich, jetzt ist die 20. Ausgabe, immer ein wenig aufgeregt, ob alles so klappt, wie wir das vorbereitet haben. Aber es wird schon gehen.
Zum 20. Mal treffen sich übermorgen junge Leute aus aller Welt zum Young Euro Classic Musikfestival in Berlin. Und deshalb ist Gabriele Minz Gast bei Deutschlandfunk Kultur, denn sie hat dieses Fest mit aus der Taufe gehoben. Welche Atmosphäre, Frau Minz, baut sich auf, wenn da am Freitag im Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin die Instrumente gestimmt werden?
Ja, ich beschreibe das immer gerne mit dem Wort Elektrizität. Die Musiker sind durchaus aufgeregt, in anderer Weise als professionelle Orchester, die damit sozusagen täglich ihr Geld verdienen. Sie sind gespannt, wie sie ankommen. In der Regel sind sie auch überwältigt, dass sie auf ein volles Haus treffen, ganz viel Publikum in einem so schönen Haus, Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Also das sind schon so kleine Ingredienzien, die dazu führen, dass die Stimmung erwartungsvoll ist und damit auch voller Spannung. Die Leute hören sehr gut zu und sie belohnen die Musiker mit ungeheuer intensivem Beifall.
Und das sind Musikerinnen und Musiker aus Jugendorchestern. Spiegelt sich das im Publikum?
Man kann nicht sagen, dass sich das in dem Publikum eins zu eins spiegelt. Wir haben im Vergleich zu anderen Häusern ein etwas jüngeres Publikum. Also auch viele Leute bis 40, wenn ich das mal zu dem jüngeren Publikum zählen soll. Aber auch natürlich viele Ältere. Die Gesellschaft in Deutschland ist nun mal nicht mehr blutjung im Vergleich zu anderen Ländern dieser Welt. Also es spiegelt sich einerseits schon wieder, vor allen Dingen die Reaktion ist sehr ungezwungen, sehr jugendlich und das ist unabhängig vom physischen Alter.
Wie viele Musiker kommen immer zu diesem Festival aus aller Herren Länder oder vor allen Dingen aus den europäischen Ländern?
Wir schwanken so in der Gesamtzahl zwischen 1200 und 1500. Das kommt natürlich ganz aufs Programm an. Wir haben dieses Jahr einen Beethoven-Zyklus. Da sind die Orchester nicht so groß. Aber wenn große Klassiker gespielt werden, dann braucht es auch schon mal ein Orchester mit 100 Leuten.
Das heißt aber auch, das ist ja eine riesige logistische Leistung. Müssen Sie dann dafür sorgen, dass Sie auch alle mit dem Flugzeug, mit dem Schiff, mit dem Zug hier hinkommen nach Berlin und dass Sie auch alle eine Unterkunft bekommen? Oder siedeln Sie das aus? Sourcen Sie das aus?
Nein, wir sourcen das nicht aus. Allerdings muss man sagen, die Orchester selbst organisieren sich im Hinkommen nach Berlin. Gelegentlich helfen wir auch einzelnen Orchestern. Aber das ist in der Regel nicht nötig. Jugendorchester sind meist sehr gut organisiert. Sie kommen also in Berlin an und wir organisieren alles, was in Berlin stattfindet. Also Unterkünfte, Leihen von Instrumenten, hin und her fahren mit Bussen und so weiter. Also diese Art von Tätigkeiten, dass es hier in Berlin reibungslos klappt, dafür sorgen wir.
Wonach entscheiden Sie, wer kommen darf und wer eingeladen wird?
Ja, wir schauen immer so ein bisschen, was war in den letzten Jahren ein Schwerpunkt. Und dann schauen wir auf die vielen Bewerbungen, die Young Euro Classic immer erreichen. Und da spiegelt sich ja ein gewisses Angebot und in dem Angebot auch ein Interesse für bestimmte Programme. Und so kam es auch dazu, dass in diesem Jahr außergewöhnlicherweise so viel Beethoven zu hören ist. Das kam initiativ von den Orchestern selbst, das haben wir aufgegriffen und daraus wurde ein Beethoven-Zyklus. Die Chorfantasie von Beethoven ist zusätzlich dabei. Es gibt auch experimentellen Umgang mit finnischen Rockmusikern, mit Beethoven. Also da wird durchaus von verschiedenen Seiten geschaut.
Beethoven, weil im nächsten Jahr der 250. Geburtstag gefeiert wird, heißt das dann auch, die spielen auch alle Sinfonien?
Alle Symphonien von Beethoven, den ganzen Werkzyklus. Wir fangen mit dem polnischen Jugendorchester an, das die 5. und 6. Symphonie geben wird. Und die hat ja Beethoven auch gemeinsam komponiert und auch gemeinsam uraufgeführt. Das wollten wir wiederholen.
Womit bewerben sich dann die Orchester? Schicken die alle eine CD oder laden die sie in die jeweiligen Länder ein und sie können sich vor Ort anhören, wie das so klingt?
Ja, das Zweite, also in die Länder zu reisen, das tun wir nicht, sondern wir nutzen die Möglichkeiten der digitalen Aufnahmen. Unser künstlerischer Leiter, Dr. Dieter Rexroth, hört sich die Aufnahmen an, berücksichtigt aber immer auch den Kontext, in dem ein solches Jugendorchester in irgendeinem Land der Welt arbeiten muss oder arbeiten kann. Und daraus entsteht dann zusammen mit den Programmvorstellungen und einem regen Austausch zwischen uns und den Orchestern, dadurch entsteht dann das Gesamtprogramm.
Und jeder Abend in diesem Gesamtprogramm hat einen Paten oder eine Patin. Welche Aufgaben übernehmen die?
Ja, das mit den Paten haben wir uns ausgedacht zu Beginn des Festivals, um auch mit den Traditionen, die im klassischen Betrieb herrschen, ein wenig zu brechen. Wir wollten jemand haben als Fürsprecher für diesen Nachwuchs, die ja ihre Zukunft erst gestalten. Und insofern haben wir gedacht, wir könnten aus den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen Menschen einladen, die für diesen Abend Pate sind, und das tun sie alle ehrenamtlich. Und da haben wir eine Vielfalt von Menschen inzwischen schon gewonnen. Und die wiederum erzählen dann auch nach ihrem Auftritt gerne vom Festival, von ihrem Orchester und sind damit zu Fürsprechern geworden.
Also ein Pate ist zum Beispiel Helge Schneider.
Ja.
Welche Aufgabe hat er? Also für wen ist der Pate?
Das ist das Konzert Klassik mit Jazz mit Nils Landgren. Nils Landgren trifft in diesem Jahr auf junge Südafrikaner, bringt aus Schweden junge Jazzmusikerinnen mit. Und da in dieses Programm führt Helge Schneider ein. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Er ist ja selber ein begnadeter Jazzer und ein sehr spannender Mensch, finde ich.
Also die Bandbreite der Patinnen und Paten ist groß.
Ja.
Frau Minz, was möchten Sie mit diesem Festival überhaupt bewirken? Was ist das Ziel von Young Euro Classic?
Das Ziel von Young Euro Classic ist auf verschiedenen Ebenen. Natürlich zuallererst mal jungen Leuten, die in ihre Zukunft starten, eine Plattform geben, zu zeigen, was junge Leute zu leisten imstande sind. Die wachsen ja auch in der Performance immer über sich hinaus. Dann haben wir, also die Gründer des Festivals, der Deutsche Freundeskreis Europäischer Jugendorchester, der hatte sich damals gegründet, es musste einen e.V. geben. Wir haben natürlich den europäischen Gedanken sehr im Vordergrund gesehen und dies wollen wir jedes Jahr auf ganz unterschiedliche Weise vermitteln.
Und Gabriele Minz, die aus einer verrückten Idee ein Erfolgsfestival machte und vor 20 Jahren zusammen mit Freunden das Young Euro Classic Festival erfand. Aus welchem Anlass?
Ja, es gab einen Anstoß. Der ehemalige Intendant des Deutschlandradios, Willi Stoll, und ich saßen beisammen und da trafen wir auf eine junge Musikmanagerin des RIAS Jugendorchesters, die völlig aufgeregt und aufgelöst auf uns zustürmte und sich beschwerte, dass Deutschlandradio das RIAS Jugendorchester nicht mehr im gebotenen Maße fördern will und kann. Das haben wir uns angehört. Ich kannte überhaupt dieses Institut Jugendorchester gar nicht. Und dann hat sie auch erzählt, dass es Bestrebungen gibt von Jugendorchestern aus Europa das Millenniumsjahr da etwas Besonderes zu machen. Also sie wollten etwas tun wie Symphonic Variations of Europe. Das war auch der Grundimpuls. Arthur van Dijk aus den Niederlanden war da ein wesentlicher Partner. Und diese Impulse haben dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, die Impulsgeber hatten nicht vor, in Berlin ein Festival zu machen, aber im Millenniumsjahr im Sommer könnten wir doch machen. Wir wollen Deutschlandradio als Partner gewinnen, andere als Partner gewinnen. Das war völlig naiv, gebe ich heute zu. Und Gott sei Dank war es so naiv, sonst wäre das Festival niemals entstanden.
Wer waren dann die anderen, die Sie gewonnen haben, die Sie mit ins Buch
gebracht haben? Ja, wir haben dann versucht, aus verschiedenen Bereichen, Kompetenzbereichen muss man sagen, Journalisten, die zur Verbreitung eventuell beitragen könnten. Wir haben einen wunderbaren Juristen, der uns immer beraten hat. Menschen, die auch steuerlich helfen können. Also, und vor allen Dingen konnten wir damals jemanden gewinnen, Johannes Neukirchen, der Lobbyist damals war für BMW. Und der hat sich sehr angestrengt, auch BMW als privaten Finanzier mit ins Boot zu holen. Also so hat jeder dieser Gründungsväter, es waren fast vor allen Dingen Väter, ja, muss ich sagen, der hat erheblich dazu beigetragen, dass das Festival entstehen konnte.
Und natürlich auch Politiker, Intendanten, Dramaturgen, Kulturbegeisterte, aber halt auch diejenigen, die das Geld gaben, wurden und werden sie unterstützt von der Europäischen Union?
Es gab eine Unterstützung ab dem zweiten Jahr. Im ersten Jahr war die Unterstützung vor allen Dingen durch das Land Berlin. Es war ja das Millenniumsjahr, der Umzug aller Botschaften von Bonn nach Berlin. Und das bewog natürlich die entsprechenden Entscheider hier in Berlin, da ein wenig Geld locker zu machen. Und da das Festival im ersten Jahr sagenhafte 4 Wochen dauerte, das war damals noch in Kooperation mit den Festspielen, haben wir dann beschlossen, es weiterzumachen. Und dank Dieter Rexroth, wunderbarer Dramaturg und extrem kluger Kopf, den konnten wir auch in die Gruppe integrieren. Und insofern waren wir von der Kompetenz her sehr gut aufgestellt.
Wie hat das Ganze denn Fahrt aufgenommen? Also man sitzt ja schon am Anfang da und hat wahrscheinlich auch einige Zögerer dabei oder Menschen im Widerstand, die sagen, nö, das haben wir aber noch nie so gemacht hier in Berlin.
Ja, das ist richtig. Die Kulturszene oder Repräsentanten der Kulturszene gaben dem Festival nicht von Anfang an eine Zukunft. Und man hatte sie auch in gewisser Weise als Gegner, möchte ich fast sagen. Also die sagten, das ist völlig unmöglich. Sommerloch, das gab es in Berlin noch nie. Also gutes Argument dafür, dass es es auch nie geben könnte. Und das Jugendorchester auch nicht eine solche Bühne wie ein renommiertes Konzerthaus haben sollten. Es waren alles Argumente, die ich persönlich für nicht ganz angemessen hielt. Und wir haben dann gedacht, okay, machen wir es doch mal ein bisschen anders. Wir haben uns umgeschaut. Erstens konnte ich feststellen, dass in Europa, in anderen Ländern durchaus im Sommer ein kulturelles Angebot auf Widerhall stößt. Davon sind wir ausgegangen, dass das auch in Berlin so sein könnte. Und wir wussten ja auch, dass die Jugendorchester damals noch nicht so durchgängig wie heute, aber ein sehr, sehr hohes Niveau auf die Bühne bringen können. Und es ist immerhin der Nachwuchs. Es ist das, was wir als kulturelles Erbe in die Zukunft tragen. Also das waren schon starke Argumente. Und wir haben dann über alle möglichen Aspekte nachgedacht. Wie können wir es machen, dass es ein bisschen anders wird, dass es an die Neugier der Zuschauer anknüpft und unsere Kommunikations- und Marketingmaßnahmen waren anders. Für so viel Anzeigen, wie wir meinten zu brauchen, fehlte schlicht das Geld. Also haben wir uns was Neues ausgedacht.
Nämlich was?
Ja, wir sind einfach zu den Leuten gegangen, an die Orte, wo kulturaffine Menschen waren. Also an den Schlangen bei der Neuen Nationalgalerie, am Reichstag und ähnliches. Junge Leute haben dort Flyer verteilt auf Rollerblades. Die junge Leute haben an zentralen Orten in der Stadt Musik gemacht. Also da will ich nur beispielhaft andeuten, was wir da so gemacht haben. Wir haben die Konzerthaustreppe mit einem blauen Teppich und gelben Europastern belegt, sodass wir die Zuschauer über die Treppe ins Haus bitten konnten. Das war natürlich eine Einladung. Wir hatten als Arbeitsthese, und wenn wir jeden Zuschauer mit der Sänfte hochtragen, sie sollen sich wirklich geehrt und willkommen geheißen fühlen. Also dadurch, dass ich ja auch selbst, das ist ja auch inzwischen bekannt, in keiner Weise professionell vorher mit Musik zu tun hatte, sondern nur laienhaft, konnten wir uns auch in der Auseinandersetzung mit Kennern der Kulturszene, konnten wir uns Dinge ausdenken und kamen auf Ideen, die man bis dahin einfach nicht machte. Auch der Preis, eine Alternative zur Kinokarte, das haben wir damals festgesetzt, gehörte zu solchen Maßnahmen. Paten, Hymne, all diese kleinen Bausteine, um den Zuhörern ein Gefühl eines Festivals zu geben.
Laden Sie ihn jetzt noch flott und spontan Frau von der Leyen ein?
Sie könnte jederzeit kommen.
Die könnte mitsingen beim Höhepunkt, also Anfang August wird die 9. gespielt, gesungen oder an die Freude. Wo wird das sein?
Ja, das ist auch mal wieder ein großes Wagnis, ein großes Ereignis, auf das ich sehr gespannt bin. Das Konzert wird gegeben von dem European Union Youth Orchestra unter Wassily Petrenko und Ernst Senfchor im Konzerthaus. Alle, die dort ihren Sitzplatz gekauft haben, werden aufgefordert, mitzusingen. Und dank der KfW-Bankengruppe können wir dieses Konzert auch nach draußen streamen. Also alle Berliner Touristen, alle Musikliebhaber, jeder, der Lust hat, ist eingeladen, am 4. August um 20 Uhr auf den Gendarmenmarkt zu kommen und Beethoven 9 zu hören und zum Schluss oder an die Freude selber mitzusingen.
Geboren und aufgewachsen sind Sie als älteste von 4 Kindern im Westerwald. Und wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, in einem nicht besonders musikalischen Haus, weil Sie mit Musik jetzt gar nicht so viel anfangen konnten, bevor Sie zu Young Euro Classic gekommen sind. Was für ein Elternhaus war es im Westerwald?
Ja, mein Elternhaus war eben nicht dadurch ausgezeichnet, dass ich sehr begütert war. Ich hätte gerne Ballett gemacht und solche Wünsche, die waren in unserer Kindheit, in unserer familiären Situation nicht realisierbar. Aber durch den frühen Tod meines Vaters bin ich im Internat gelandet in der Marienschule in Limburg an der Lahn.
Bei den armen Dienstmägden Jesu Christi.
Ja, so heißen die tatsächlich.
Da holt man ja erstmal tief Luft und denkt, oh Herr, aber ist ja ein Vorurteil. War es wirklich so schlimm oder ging's?
Ich würde meine Kinder dort nicht hintun, aber das ist auch sicher eine sehr persönliche Entscheidung. Mhm. Nach dem Abitur bin ich nach Berlin gegangen und habe dort Volkswirtschaft angefangen zu studieren und bin natürlich sehr früh hier mit dem kulturellen Angebot Berlins konfrontiert gewesen. Da war zuallererst der Jazz, der mich wahnsinnig fasziniert hat. Wir sind immer angestanden, um die Karten für die großen Jazztage zu bekommen, die ja damals in der Philharmonie stattfanden. Und es ging so weiter. Ich habe ja ein Doppelstudium absolviert. Psychologie kam danach an der Freien Universität, das andere war an der TU. Und dann habe ich auch noch promoviert und dachte, jetzt muss ich mal ins wirkliche Leben, weil dann war ich auch schwanger und bekam meinen ersten Sohn und dann folgte irgendwann der zweite. Also da musste man auch ein bisschen Geld verdienen und nicht nur studieren.
Und so die Lebensverhältnisse während des Studiums, also haben Sie alleine gelebt oder sind Sie sofort in eine WG gezogen, weil Sie das aus dem Internat kannten mit Mehrbettzimmern?
Ich habe nicht alleine gelebt. Mit meinem damaligen Mann habe ich zunächst mal zusammengelebt und später dann in einer Wohngemeinschaft, wie sich das so halt entwickelt hat in Berlin.
Und welche Rolle hatten Sie in der Wohngemeinschaft? Waren Sie da schon so die Anführerin, die gesagt hat, ich mache den Wochenplan und ihr putzt, oder habt ihr alles schön zusammen gemacht?
Nein, das überhaupt nicht, nein, nein.
Volkswirtschaft und Psychologie, Gabriele Minz, ideal für den Job als Kulturmanagerin. Denn Menschen mit Hilfe der Kunst zusammenzubringen, das ist ja Ihr Thema. Dafür haben Sie eine Agentur gegründet. Wie gewinnen Sie, wenn Sie planen, Partner, die vielleicht erstmal zögern und die sich vielleicht erstmal fragen, warum soll ich denn jetzt für dieses Projekt mein Geld ausgeben?
Tja, also wir versuchen immer mit der Idee, einem guten Konzept zu gewinnen. Und natürlich machen wir uns vorher sehr viele Gedanken, was könnte der Partner denn an diesem Projekt interessant finden. Und so versuchen wir eben Partner anzusprechen, relevante Gesprächspartner zu finden, die auch entscheidungsfähig sind. Also das ist schon eine harte Arbeit. Jeder, der sich mit diesen Fragen beschäftigt, kann das nachvollziehen.
Was ist denn so der Unterschied in der Planung? Nehmen wir mal an, Sie planen ein Projekt, ein Kulturprojekt mit Brasilianern.
Ja.
Wie gehen die ran an so eine Sache im Unterschied zu Ihnen?
Sagen wir mal spontaner, sehr viel spontaner. Und als wir zum ersten Mal in Brasilien arbeiteten und uns auseinandersetzten, da haben wir dann gesagt, naja, da brauchen wir ein Konzept. Und dann sagten die, wieso Konzept? Wir haben doch eine gute Idee. Und was uns wieder irritiert hat, also in der konkreten Zusammenarbeit, wenn Sie in einem anderen Land arbeiten, lernt man ungeheuer viel. Nicht nur über den anderen, sondern auch über sich selbst. Man hat ja doch so eine natürliche Neigung, das, was man selber macht, wie man es macht, als den Nabel der Welt zu begreifen. Und wenn man mal woanders arbeitet, was etwas ganz anderes ist, als irgendwo Ferien zu machen, dann lernt man Land und Leute wirklich kennen und muss sich auch ganz schön nach der Decke strecken, dass man auch in seiner eigenen Arbeitsweise die Akzeptanz übernimmt. Es geht auch anders.
Wenn man jetzt nochmal auf das Young Euro Classic Festival guckt, also mit Europa so ganz, ganz eng, sollte man diesen Begriff nicht mehr nehmen. Denn in diesem Jahr haben ja Sie zum Beispiel Musiker aus Chile und der Dominikanischen Republik dabei. Wie ist es so groß geworden? Also warum haben Sie gesagt, auch Europa muss nicht nur Europa sein, sondern wir können weltweit und internationaler werden?
Ja, wir planten das Festival ja zunächst nur fürs allererste Jahr, also nur für das Jahr 2000. Und insofern haben wir uns tatsächlich keine ernsthaften Gedanken gemacht, wie könnte so ein Festival in Zukunft aussehen. Aber durch die starke Resonanz, sowohl bei den Musikern als auch beim Publikum, sind wir dann dazu übergegangen zu überlegen, wie kann sich das Festival weiterentwickeln. Und im Kern dreht es sich ja um eine europäische Musiktradition, die überall in der Welt inzwischen auch ihre Fans, ihren Platz hat. Und das meint auch eigentlich das Euro bei Young Euro Classic.
Sie werden jetzt, oder wenn Sie dann in Ihrem Büro zusammensitzen mit denen, die das alles planen, habe ich gelesen, dass auch häufiger mal Diplomatie gefragt ist. Und deshalb gibt es in Ihrem Büro bei problematischen Fällen die russische Lösung oder die chinesische Lösung.
Ja.
Wie sieht denn bitte schön die russische Lösung aus, falls es mal, nehmen wir mal an, mit den Chilenen oder mit den Herrschaften aus der Dominikanischen Republik oder mit irgendwelchen anderen Gästen kleine Probleme gibt?
Naja, also vielleicht würde ich die russische Lösung nicht mit Dominikanern in Verbindung bringen, aber wir haben solche Schlagworte gefunden. Russische Lösung ist, wenn man etwas zusagt und dann klappt die Technik nicht zum Beispiel, ja? Oder bei den Chinesen ist ein Nein zu sagen sehr unhöflich. Das will man einem Gegenüber nicht antun. Also lernt man im Laufe der Zeit in der Zusammenarbeit die verschiedenen Betonungen von Ja zu interpretieren. Wann es ein höfliches Ja ist, wann es ein bestätigendes Ja ist. Also in der konkreten Zusammenarbeit fängt man an, so etwas herauszuhören. Also man hat zumindest das Problembewusstsein, es könnte auch anders gemeint sein.
Und die chinesische Lösung?
Ja, es ist eben Ja zu sagen, ohne vielleicht Ja zu meinen oder etwas herauszuzögern. Das kann ich jetzt noch nicht entscheiden und so weiter. Also den anderen nicht zu dupieren, das finde ich schon eine sehr wertvolle Anregung, weil ein Vorschlag, der von einem Gegenüber kommt, ist ja nicht als Affront gemeint, nur weil wir eine andere Vorgehensweise haben. Also insofern den Vorschlag aufnehmen, bestätigen und vielleicht im Laufe der Zusammenarbeit so zu verändern von beiden Seiten, dass man zu einem gemeinsamen Ergebnis kommt.
Sie hatten, Frau Minz, als kleines Mädchen Pausbacken und mandelförmige Augen, weswegen Sie häufiger mal gehänselt worden sind. Und Ihre Reaktion ist damals immer gewesen, dass Sie gesagt haben, meine Verwandten kommen aus Japan. Was erzählt diese Anekdote über Sie?
Naja, ich bin durchaus erfindungsreich, bestimmte Situationen aufzulösen. Das ist ja kränkend für ein Kind, wenn es wegen seines Aussehens gehänselt wird. Und wenn man den anderen einen Grund liefert, dann hört das auf. Also das sind auch so Erfahrungen, die kann man eigentlich nur weitergeben, seine Fantasie durchaus in komplizierte Situationen reinzubringen.
Asien, vor allen Dingen China, hat es Ihnen angetan. Welche Faszination übt dieses riesige Reich aus auf Sie?
Ja, ich finde es tatsächlich sehr faszinierend, wenn man sich so die Geschichte der letzten 100 Jahre, nicht nur in China oder Japan, mit den beiden Ländern habe ich mich am meisten aus dem asiatischen Raum beschäftigt, wenn man sich diese Geschichte ansieht. Und ich bin schon sehr fasziniert über die gesellschaftlichen Veränderungen, die ich alleine in den letzten 20 Jahren miterlebt habe in China. Das ist man kann nur so sagen, es ist umwerfend, wie schnell sich dort alles ändert. Das muss man nicht alles gut finden, aber diese unglaubliche Dynamik, auch dort habe ich immer eine wahnsinnige Elektrizität gespürt. Da will jeder was. Da wird nur darüber diskutiert, wie kommt man weiter, wie kann man was erreichen. Während hier häufig doch darüber geredet wird, wie soll der andere dafür sorgen, dass es mir besser geht, als es mir jetzt schon geht. Da sind so ganz andere Mentalitäten zu erleben. Das Land will was.
Und erleben Sie da auch eine andere Dynamik jetzt in der Zusammenarbeit dann im Laufe so der letzten 20 Jahre? Also dass vielleicht aus einer größeren Vorsicht jetzt was ganz anderes wird? Also dass die Chinesen auch mehr nach vorne gehen und nicht zurückhaltend sind? Das war jetzt einfach mal so mein Vorurteil.
Ja, die Chinesen waren während der Zeit, in der ich mich beschäftigt habe mit China, zu Beginn eher immer ein bisschen zurückhaltend, betonten sehr, China ist ein Entwicklungsland. Man kann, seit Xi Jinping an der Macht ist, kann man das nicht mehr unterstellen. Sie treten sehr selbstbewusst auf. Große Anzahl von Chinesen sind inzwischen international ausgebildet, können sich überall bewegen. Englisch ist zumindest, wenn man so an der Ostküste entlang sich bewegt, selbstverständlich als Kommunikationssprache. Das war vor 15, 20 Jahren noch nicht so. Also man merkt es an sehr, sehr vielem. Und ich habe in vielen Jahren auch immer eine große Offenheit erlebt. Und durchaus auch den Mut, mal etwas neben der Spur zu wahren.
Sie arbeiten ja jetzt parallel zum Musikfestival an einem anderen Projekt, was im Dezember aufgeführt wird. Wagners Ring trifft auf Peking-Oper.
Ja.
Was erwartet uns da?
Ja, das frage ich mich auch, wenn ich das mal so beantworten soll. Es ist ein Projekt, was die Regisseurin, die deutsche Regisseurin Anna Peschke, sich ausgedacht hat. Ich habe sie kennengelernt und im Zusammenhang mit 25-jähriger Städtepartnerschaft Berlin-Peking konnte ich Menschen dafür gewinnen, die Lotto-Stiftung, das Auswärtige Amt, dieses Projekt zumindest von deutscher Seite mitzufinanzieren. Das Konzept war sehr spannend. Es ist die Geschichte des Rings. Sehr archaische Momente, die sozusagen universell sind. Und das haben wir bei der Peking Oper Company in Peking vorgestellt. Die haben mit Anna Peschke schon einmal über Faust gearbeitet, Goethes Faust. Und ich fand das, was dort auf der Bühne zu sehen war, so spannend, dass ich gedacht habe, okay, versuchen wir es.
Was war denn zu sehen? Also ich vermute, es war lang und laut.
Ja, es war nicht so lang, ganz im Gegenteil, sondern man hat sozusagen mit Peking-Opern-Darstellern die Geschichte des Faust und Gretchen in einigen zentralen Szenen dargestellt. Und Peking-Oper zeichnet sich ja dadurch aus, dass die Masken eine bestimmte Sprache sprechen, die Kostüme eine bestimmte Sprache sprechen. Natürlich ist der Gesang völlig anders als das, was wir hier unter Oper verstehen. Und das zusammenzubringen, dafür haben wir uns überlegt, braucht es neue Kompositionen? Wir haben von unserer Seite Aziza Sadikova, eine Komponistin der neuen Generation, gewonnen, sich darüber Gedanken zu machen. Also das ganze Projekt ist paritätisch besetzt. Es gibt eine deutsche Regisseurin, einen chinesischen Regisseur, eine deutsche Dramaturgin, eine chinesische Dramaturgin und so weiter. Auch bei den Komponisten geht es so weiter, bei den Musikern. Und insofern wird etwas Neues, Drittes entstehen. Insofern sagte ich auch am Anfang, ja, ich weiß natürlich nicht, was dabei herauskommt. Am 21., 22. und 23. wird die Uraufführung im Radialsystem hier in Berlin sein.
Im Dezember.
Mhm. Im Dezember.
Und da prallen wahrscheinlich dann doch Welten aufeinander, aber es wird spannend.
Ja, es ist natürlich auch in der Vorbereitung so, dass da Welten aufeinander prallen. Und das ist eigentlich die Herausforderung, dass man diese unterschiedlichen Vorstellungen, wir wollen, dass unsere europäische Tradition mit Wagner spürbar bleibt, Chinesen wollen, dass ihre Peking-Oper-Tradition, dass die wiedererkennbar bleibt. Ja, wie bringt man das zusammen? Das wird sehr ernsthaft diskutiert. Das Libretto steht, die ersten Vorstellungen sind so weit gediehen, dass wir jetzt an die konkrete Umsetzung gehen. Und das steht uns in der nächsten Phase nach dem Festival bevor.
Es wird ein Experiment. Beim Festival ist nicht vielleicht ganz so experimentell, aber auch neu das Junior-Festival.
Ja.
Was ist das?
Wir haben in diesem Jubiläumsjahr das Glück gehabt, dass BKM, also die Staatsministerin für Kultur mit ihrem Ministerium, diese Idee
Frau Grütters und Co.
für förderungsfähig hielten. Wir wollten einfach für die jüngeren Kinder, also für den Nachwuchs im Musikmachen, im Musikzuhören, etwas anbieten, weil ja auch deren Eltern können ja nicht einfach so abends in ein Konzert gehen. Da kommt zur Konzertkarte die Kosten für einen Babysitter und so weiter. Also man darf sich nicht wundern, dass gerade dieses Alter, wo die Kinder klein sind, dass da die Zuhörer nicht so stark vertreten sind in Konzerten. Das hat ganz praktische Gründe und für die wollten wir etwas anbieten. Sie dürfen komponieren, sie dürfen singen, sie dürfen sich Gedanken machen. Die Älteren der Juniors, also bis 14 Jahre geht das, die arbeiten auch mit einer Journalistin zusammen und üben, wie man das macht.
Frau Minz, was bedeutet es, den jungen Künstlerinnen bei diesem Festival dabei zu sein?
Ja, das macht Zukunft. Das ist prägend für ihre Karriere.
Ein Meilenstein für die Karriere.
Ein Meilenstein für die jungen Leute.
Schön. Und Dankeschön vor allen Dingen, dass Sie uns von Ihrer Karriere erzählt haben. Viel Erfolg beim Festival.